Für diejenigen, die neu sind im Gottesdienst bei uns, wir haben vor 2 Wochen begonnen, den 1. Petrusbrief systematisch in diesen Wochen miteinander durchzugehen. Und der Anfang liegt eigentlich da drin, den haben wir vor 2 Wochen gemacht. Daniel hat eine Einleitung gemacht und letzten Sonntag hat der Andi darüber gepredigt. Der 1. Petrusbrief hat seinen Hintergrund darin, dass die Gläubigen, an denen der Petrus anschreibt, in der Zerstreuung sind. Das heißt, es ist eine Gemeinde, total zerrissen. Im Grunde genommen ein Haufen Flüchtlinge, die sich gefunden haben, die sich in ihrem Leid, das sie erlebt haben, in der Verfolgung, das sie erlebt haben, zusammengefunden haben. Und Petrus versucht, diese Gemeinde zu stärken. Und der Andi hat letzte Woche auch davon berichtet, wie Petrus sie versucht hat zu ermutigen. Die Hoffnung, von der er gepredigt hat letzten Sonntag, wurde diesen Gemeindegliedern in dieser zerstreuten, zerrissenen, verwundeten Gemeinde hochgehalten. Petrus will dieser Gemeinde in der Zerstreuung mit all dem, was sie erlebt haben, eigentlich nur Hoffnung machen. Soweit die Einleitung oder die einleitenden Worte von mir zum 1. Petrusbrief in aller Kürze. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Eingeschaltet habe ich. Bei mir brummt es zwar, genau. Es scheint zu gehen. Heute Morgen haben wir das Thema Heiligung angeblich. Und mit der Heiligung ist es ja gar nicht so einfach. Ein Mann kommt zum Papst und hat eine Bitte dabei. Lieber Papst, du bist doch dafür zuständig, Menschen heilig zu sprechen, oder? Ich wäre so gern ein Heiliger. Könntest du mich nicht heilig sprechen? Der Papst antwortet, naja, es ist nun einmal so, dass eigentlich nur Tote heilig gesprochen werden können. Und da können wir auch keine Ausnahme machen. Der Mann ist enttäuscht und grübelt ein wenig. Auf einmal hält sich sein Gesicht auf. Er hat einen Einfall. Danke. Er hat einen Einfall. Naja, Herr Papst, und was wäre, wenn ich einen Arzt finde, der mich für tot erklärt? Dann bin ich ja tot. Scheintot eben. Der Papst überlegt einen Moment und nickt dann, das wäre durchaus möglich. Der Mann freut sich schon, allerdings schränkt der Papst ein, wenn Sie nur scheintot sind, dann kann ich Sie natürlich auch nur scheinheilig sprechen. Es ist so nicht einfach mit der Heiligkeit in unserem Leben. Wie Markus schon einleitend zum Gottesdienst berichtet hat, nehmen wir uns gute Vorsätze vor. Wir gehen mehr in den Gottesdienst, versuchen ein bisschen heiliger in Anführungszeichen zu sein. Wir strengen uns an, wir mühen uns, ein guter Mensch zu sein. Eben diese vielen guten Vorsätze, die wir uns am Jahresanfang machen und spätestens am ersten Tag im neuen Jahr haben wir schon das Ding in den Sand gesetzt. Wir strengen uns an, wir mühen uns und fragen uns, warum werde ich kein bisschen heiliger? Warum fühle ich mich kein bisschen heiliger? Weißt du, geht es euch so? Mal die Hände hoch. Traut sich einer? Ich denke schon einige. Und ich denke, je länger, dass wir das Ding ausführen, wie diese anstrengende Heiligkeit aussieht, desto mehr Hände würden sich wahrscheinlich nach oben strecken. Ich möchte gerade zu diesem Thema, spricht heute Morgen der 1. Petrusbrief, und jetzt weiß ich nicht, eingeschaltet. Ja, okay, probieren wir es mal, ob es funktioniert. Oh, gut, prima. Ermutigung zu einem heiligen Leben. Was ich heute Morgen nicht machen möchte, weil in meiner Bibel steht drin, Ermahnung zu einem heiligen Leben. Ich möchte euch heute Morgen nicht den Finger zeigen. Ich möchte nicht den Fehler machen, den wir alle zu Hause als machen, dass wir dem anderen den Finger zeigen und sagen, das musst du aber besser machen. Ich möchte euch nicht dahin bringen, dass ihr meint, ich muss mich anstrengen, um je Gott ein Lächeln abzuringen für das, was ich tue. Dass ich Leistung bringe, wie so ein Hamster im Hamsterrad, das kennt ihr ja, der nur fuselt und macht und tut und das Rädchen dreht sich immer schneller und am Schluss macht ein Salto mit dem ganzen Rad und fällt aus diesem Laufrad raus. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Ich möchte euch mit diesem ersten Petrusbrief dahin bringen, dass wir umdenken, was bedeutet heilig sein. Heiligung. Und so beginnt er in dem ersten Kapitel ab Vers 13 bis Vers 25, das wird heute unser Abschnitt sein, ein langer Abschnitt. Ich werde versuchen, das in aller Kürze, kompakt zu halten, weiß nicht, ob es mir gelingt. Da heißt es ab Vers 13, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid besonnen und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Der erste Punkt, seid heilig, in Klammer habe ich das Wort ihr davor gesetzt. Ihr seid heilig, denn ich bin heilig. Petrus, beginnt damit mit dem Wort darum. Und wenn ich das Wort darum höre oder lese, dann muss ich mich immer fragen, warum? Er hat in der Vergangenheit, also in den Versen davor, alles gesagt, die ganze Hoffnung, die wir haben, die die Gemeinde hat in Jesus Christus durch die Erlösung, durch die Erwählung, die Gott diesen Menschen geschenkt hat, hält er das richtig wie so eine Schatzkiste vor. Er macht im Grunde genommen in dieser Schatzkiste einen Deckel auf und lässt die ganze Gemeinde hineingucken, was haben wir denn für eine Hoffnung? Und dieses Strahlen aus dieser Schatzkiste heraus verändert die Gemeindeglieder, verändert die Menschen, die mit solchen großen Augen in diese Schatzkiste hineingucken. Und dann sagt er, weil es aus dieser Schatzkiste so herausstrahlt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Deswegen auch dieses Bild eines, weiß ich nicht, ist es ein Gewichtheber oder ein Kugelstoßer, der so einen richtig breiten, dicken Gürtel um seinen Bauch hat. Und die machen das, warum? Um gerade hier den Bauch zu stärken, damit hier ein Widerlage da ist, damit man entweder den Speer oder die Kugel oder was auch immer, die Gewichte, dass man die hier richtig fest zugebunden ist, dass man hier nicht im Rücken durchhängt. Und das ist ein richtig schönes Bild auch aus der Antike. Die Menschen der damaligen, die Männer der damaligen Zeit, die hatten lange Röcke. Heute haben wir ja lange Hosen. Da ist es ein bisschen schwieriger, die hochzukrempeln, denn die haben das damals gemacht, wenn es darum ging, A, zu arbeiten oder B, zu kämpfen. Das heißt, die haben die langen Röcke nach oben gezogen, also bis so ein bisschen gerade über Kniehöhe und haben sie dann zusammengebunden mit einem Gürtel. Und dann kann man arbeiten und dann kann man kämpfen. Und wir sollen uns jetzt hier nicht den Gürtel enger schnallen, obwohl es vielleicht dem einen oder anderen gut tun würde. Wir sollen den Gürtel enger schnallen, nicht um unsere Lenden, sondern um unsere Gesinnung. Das heißt nicht, ich muss mir jetzt den Gürtel um den Kopf binden, sondern was heißt damit? Was ist damit mit diesem Bild gemeint? Wir sollen das, was jetzt kommt, was der Petrus jetzt versucht zu erklären, das sollen wir ganz fest halten in unserer Gesinnung. Die Gesinnung ist der Punkt in unserem Leben, wo es drin, wo unsere Werte abgelegt sind, wo unsere Grundwerte abgelegt sind, wo wir mit diesen Werten auch in unserem Leben durchs Leben marschieren. Und eben dieses, was er jetzt sagt, seid umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid besonnen und setzt eure Hoffnung, was, auf was sollen wir das setzen? Auf die Gnade. Die eines Tages in der Person, in der Offenbarung der Person Jesus Christus geschehen wird. Christus wird sich eines Tages offenbaren. Und was werden wir dann in Händen halten dürfen? Die Gnade, die er uns darreicht, das, was er uns versprochen hat, dass er uns, für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und dann wird er uns diese Gnade entgegenreichen und wir dürfen diese Gnade entgegennehmen. Jesus Christus, und darauf sollen wir unsere Hoffnung setzen. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung auf die Gnade hin. Diese Hoffnung auf die Gnade. Merkt ihr, die Schatzkiste strahlt immer heller. Und jetzt geht's los Richtung Heiligung. Und er gebraucht wieder das Bild, und zwar das Bild vom Kind und dem Vater. Als gehorsame Kinder Wir sind jetzt nicht mehr eigenständig, sondern wir gehören als Kinder zu Gott. Das möchte er ihnen sagen. Petrus sagt diesen Menschen, dieser Gemeinde, ihr seid Kinder Gottes. Und als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden dieser Welt an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wie heißt es? Welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn es nur so stehen würde, dieses erste menschliche Teil in Anführungszeichen, dieses ihr sollt heilig sein, damit beginnt es ja. Wir sollen heilig sein. Also wieder Anstrengung, wieder Entsagung, darf ich mir nichts gönnen, wieder diese Anstrengung, ich muss ja etwas aus mir heraus leisten. Und hier unten steht ja dann in der Fortführung noch, dann ja nochmal, halt, da bin ich, wenn ihr den Vater anruft, der ohne der Person richtet nach dem Werk eines jeden Einzelnen, heißt ja doch wieder Anstrengung und Mühe. Und dann werde ich auch noch gerichtet und bestraft. Und dann kommt ja wieder der Zeigefinger Gottes. Ich will euch das Ganze mal ein bisschen illustrieren. Ihr wundert euch doch die ganze Zeit, warum dieser Stuhl hier steht. Und ich bitte dich, Markus, mal mit mir etwas mitzumachen. Traust du dich? Also du kommst nicht schlecht weg, brauchst keine Angst zu haben. Markus, sei so gut und stell dich mal vor den Stuhl. Und ich bitte dich jetzt dann so ganz langsam, dich hinzusetzen. Aber bevor du jetzt runtergehst, stell dir mal vor, du gehst runter, willst dich versuchen hinzusetzen auf die Fläche. Und auf dieser Fläche steht aber eine 10 cm lange spitze Nadel. Das heißt, du darfst, oder 5 cm, machen wir es kürzer. Du gehst jetzt runter und versuchst, so weit wie möglich hinzukommen, aber nicht die Sitzfläche zu berühren, geschweige denn die Nadel, weil dann tut es weh. Und ich bin mal gespannt, oder was meint ihr, wie lange hält er das aus? Komm da runter, wie lange hält das aus?
Also ich spüre jetzt schon die Nadel.
Versuch mal so weit wie möglich runterzukommen. Und dann stell dir vor, Markus, über dir erscheint dein Heiligenschein. Und jetzt guck auch so. Na, wie wird's langsam? Lächeln. Wie wird's?
Anstrengend.
Okay, jetzt bitte ich dich, Markus, stell dir mal vor, auf diesem Stuhl ist keine Nadel. Du kannst dich hinsetzen. Wie fühlst du dich?
Befreiter.
Befreit.
Ich spüre die Nadel nicht mehr.
Strengst du dich an?
Nein.
Kannst du dich bewegen?
Ja.
Hände bewegen, soweit, alles mögliche, Füße bewegen. Also du bist jetzt, sage ich jetzt mal, in einer ganz entspannten Verfassung.
Entspannt.
Okay. Das war das ganze Experiment. Danke dir, Markus. Interessant. Er hat eigentlich alles richtig gemacht. Wie wir unser Leben als Heilige leben. Statt dass wir uns auf den Sitz fallen lassen, haben wir die Angst, dass Gott uns etwas wegnehmen möchte. Dass Gott uns etwas tun möchte, dass Gott uns bestrafen möchte. Deswegen das Beispiel der Nadel. Was ist passiert, als er sich hingesetzt hat? Er hat keine Angst gehabt mehr auf einmal. Er war vollkommen entspannt, aber eins mit dem Stuhl. Stuhl und Markus waren im Grunde genommen eins. Der Stuhl hat seine Funktion klaglos übernommen. Markus hat klaglos diesen Sitz eingenommen, er hat sich bewegen können, er hat aus diesem Stuhl heraus sich wohlgefühlt. Es war nicht irgendwas, was krampfhaft war, sondern etwas, was ihm gut getan hat. Und wir denken immer als Christen, ich muss mich anstrengen. Weil da oben sitzt ja ein Chef, der immer mit dem großen Zeigefinger dasteht und uns zeigen möchte, wie sehr wir doch eigentlich noch Sünder sind. Und dann kommen wir wieder, wir strengen uns an, wir fallen ja tatsächlich immer wieder auf die Schnauze. Und dann müssen wir wieder ja uns Vergebung holen und dann müssen wir ja uns wieder diese Vergebung verdienen. Ich muss mich wieder anstrengen. Und wir versuchen ständig in diesem Abstand uns von diesem Stuhl zu halten. Wo lag das Geheimnis? In dem Moment, wo Stuhl und Mensch eins wurden, da haben beide ihre Bestimmung gefunden. Wo Stuhl und Mensch eins geworden sind, wo Markus bereit war, sich loszulassen, um dann zu erfahren, dass er gehalten, getragen wird. Fallen gelassen, um gehalten zu werden. Oder fallen lassen, um gehalten zu werden. Das ist die Erfahrung, die Heiligung meint. Ich komme in diesen Zustand hinein, wo ich merke, ich kann mich fallen lassen. Ich bin bei Gott ganz zu Hause. Ich kann mich ihm hingeben, so wie ich bin. Und wir machen diese Erfahrung, dass Gott eben dieser Gott ist, der uns hält. Und in diesem Gehaltensein kann ich mich bewegen. Und da ist das Bild des Stuhles eigentlich begrenzt. Aus diesem Gehaltensein, aus diesem Wissen, Gott hält mich. Obwohl ich weiß, er weiß, dass ich Sünder bin. Oder vielleicht gerade deswegen, dass ich sündig bin, hält er mich gerade mit meinen Sünden. Und nun beginnt er in mir ein Werk, das mich in voller Freimütigkeit, in voller Einmütigkeit mit diesem Gott, wo ich dann merke, ich kann mich wirklich loslassen. Ich kann all den Dreck meines Lebens loslassen. Ich kann mit ihm diese Erfahrung machen, dass er da ist. Und aus diesem Gehaltensein, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Erstmal beginnt dieser eigentliche Satz mit: Ich bin heilig, Gott ist heilig. Und weil er heilig ist, sollen wir heilig sein. Er holt uns in seine Nähe. Wir haben diese ersten Verse in der Bibel stehen, wo Gott sagt, er segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Er bestimmt, was heilig ist. Nicht wir Menschen bestimmen mit unseren begrenzten Fähigkeiten, was heilig ist. Wir meinen zu sagen, was heilig ist in dem, was wir tun, sondern Gott sagt, was heilig ist. Und am Ende dieses siebten Tages oder diesen siebten Tag nimmt er für sich separat, um zu sagen, das ist für mich ein heiliger Tag. Denn er ruhte von allen seinen Werken, selbst Gott ruht von seinen Werken. Wie viel mehr können wir mit unseren eigenen Anstrengungen sagen, jetzt lasse ich los. Jetzt begebe ich mich in die Gegenwart, in die Heiligkeit Gottes hinein. Ich lasse mich fallen. Ich höre endlich auf mit meinem eigenen Widerstand. Das zweite Mal, wo das Thema Heiligkeit zum Tragen kommt im Alten Testament, ist die Begegnung mit Mose. Er kennt die Geschichte, nachdem er für 80 Jahre alt geworden ist, in der Wüste lebt, den Schafen hinterher pilgert, begegnet er Gott in einem brennenden Dornbusch. Und was lesen wir hier jetzt? Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Heiliger Boden. Gott lässt den Abraham in seine Heiligkeit kommen. Gott bereitet einen Platz vor, wo Abraham hineingehen darf. Heiligkeit ist etwas, das Gott schafft. Und Gott holt uns in diese Heiligkeit, in diese Gegenwart Gottes hinein. Der heilige Gott beruft unheilige Menschen. Er sagt jetzt nicht zum Abraham, du, bevor du jetzt diesen Fleck berührst, dann musst du erst das tun. Sondern er sagt zu ihm, komm in meine Gegenwart, zieh deine Schuhe raus. Aber auf diesem Platz lässt er es zu, dass Abraham diesen heiligen Fleck dass Mose diesen heiligen Fleck betreten darf. Ein neues testamentliches, gerade in diesem ersten Petrusbrief, lesen wir viel von dieser heiligen, von dieser Heiligkeit Gottes. Und Petrus sagt der Gemeinde, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid von Gott ausgewählt, eine königliche Priesterschaft zu sein, eine heilige Nation. Gott hat euch ausgewählt, heilig zu sein. Wie sie es auch dann später dann mal gelebt haben, lassen wir mal beiseite. Aber Gott hat ausgewählt. Ein Volk, das mir gehört, zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Gott hat uns herausgeholt aus der Dunkelheit. Dunkel, ich glaube, das wissen wir alle nicht, wie Dunkelheit sich anfühlt. Wenn wir jetzt hier sitzen würden und plötzlich wäre das Licht aus und kein einziger Lichtstrahl würde uns erreichen. Wir würden total im Dunkeln sehen, wir würden einander nicht sehen. Ich denke, nach 10 Minuten würde sich Panik breit machen. Und wir sitzen in unserem Leben, kommen aus dieser Dunkelheit heraus. Indem Gott beruft, beruft er dich aus der Dunkelheit ins Licht. Und was sollen wir tun? Wir sollen die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus dieser Dunkelheit herausgeholt haben. Gott gebraucht uns als Menschen, Jesus Christus zu verkündigen, wie er ist, nicht mit dem Zeigefinger, nicht mit dem strafenden Blick, sondern der, der uns aus der Dunkelheit herausgeholt hat, aus unseren Zwängen, aus unserem Alltag, aus dem, was wir verkehrt, verbockt gemacht haben. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt, nimm Platz auf dem Stuhl Gottes und lass dich halten von ihm. Nimm dieses Geschenk an und leb in dieser Heiligung. Das heißt, ich versuche aus diesem Getragensein, aus diesem Gehaltensein, meinem Herrn etwas zu tun, was ihn erfreut, wo ich ihm eine Freude machen kann. Eben dieses dankbare Herz habe von dem, was ich begriffen habe, was mein altes Leben war. Ich mache es gehalten und nicht aus Zwang. Ein zweiten Punkt, dem der Petrus jetzt der Gemeinde zuruft, ihr seid kostbar erkauft. Ich habe mir nichts anderes gefunden als dieses Bild von Gold. Denn ihr wisst ja, so heißt es, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Goldlos gekauft worden seid, aus der eurem nichtigen, vor den Vätern überlieferten Wandel. Ein bisschen einfach dieser Satz. Einmal Gold oder Silber. Gerade jetzt in dieser Zeit erlebt Gold eine Hochkonjunktur. Seit Jahren gehen die Preise von Gold mehr oder weniger stetig nach oben. Die Menschen sind unsicher. Sie wissen nicht, wo sie ihr Geld oder ihr Vermögen anlegen sollen, weil die Zeiten draußen so turbulent sind. In der USA geht es drunter und drüber. Man weiß nicht, in welche Richtung dieser Präsident geht. In der Türkei weiß man auch nicht, welche Entwicklung es nimmt. Dann ist der Putin ja auch noch da und China ist auch noch da. Die Welt dreht sich nicht im Kreis. Die Welt ist chaotisch. Und was sucht der Mensch in solchen Zeiten? Sicherheit. Und wie sucht er Sicherheit? Indem ich das Einzigste, was ich vielleicht noch habe, diese paar Kröten vielleicht habt ihr auch Millionen, ich weiß es nicht, die versuche ich sicher anzulegen. Dass wenn es dann mal so weit kommt, dass nichts mehr da ist, was sicher ist, dass ich wenigstens dann noch mein Geld habe, mein Gold habe. Aber ihr merkt doch, da steht ja da unten auf den Goldbarren, das ist ja auch nur 999,9, also ein Zehntel, 0,1 hinter diesem Komma. Ich weiß nicht, was für eine Einheit ist, es ist Karat, jedenfalls ist ein Gewichtsmaß. Selbst da ist auch, obwohl es die reinste Form von Gold ist, das wir herstellen können hier auf Erden, sind trotzdem noch Verunreinigungen drin. Und er sagt jetzt, der Petrus sagt jetzt, denn ihr wisst ja, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen erkauft. Dieses Silber und Gold ist im Grunde genommen etwas Vergängliches. Für uns etwas unheimlich Wertvolles, unvorstellbar Wertvolles. Nur so ein Klotz, der wird mir reichen. Sag jetzt mal, oder sagen wir zwei oder drei. Da hätte ich schon ein gutes Auskommen. Bräuchte nicht mehr so viel zu arbeiten, wird vielleicht mich früher zur Rente setzen und dann vielleicht noch nur noch das machen, was ich gerne haben möchte. Ein schönes Auto kaufen, vielleicht ein Campingbus oder irgend sowas und wird auf Reisen gehen. Aber Petrus sagt ganz deutlich, selbst das ist vergänglich. Selbst das ist vergänglich in Bezug auf unser Leben. Weil unsere gegenwärtige Situation ist anders als das, was in der Realität der Menschheit ist. Wir sind nicht mit eben diesem vergänglichen Gold losgekauft worden, sondern mit richtigem, etwas viel, viel wertvoller. Und das Bild, dieses Wort losgekauft, heißt auch tatsächlich, ich bin losgekauft von einer Versklavung, wo ich Mensch geworden oder wo ich als Mensch, als Sklave gelebt habe. Ihr kennt es ja, die im Altertum sind Menschen oder als Sklaven gehandelt worden, aber die sind nie aus dieser Situation herausgekommen. Kein einziger konnte sich als Sklave loskaufen. Nur wenn jemand, zum Beispiel der Rudi, sagt, er will jetzt den Markus freikaufen. Und der Rudi kennt eben den Chef gut und sagt, du, der gefällt mir, den möchte ich gerne in meinem Dienst haben, dann gibt es eine Verhandlung. Der Chef sagt halt eben, ja gut, wenn du wenigstens 1 Million, dann siehst du, Markus, wie wertvoll du für mich bist. Ich will 1 Million vom Rudi. Rudi hat die Million und gibt sie mir. Und dann ist der Markus im Grunde genommen erst frei. Aber das ist eine Sache, die zwischen mir und Rudi abgelaufen ist. Nicht von Markus aus. Markus hat keine Chance, aus diesem Sklaventum herauszukommen. Da kann er sich noch so anstrengen, da kann er sich noch so mühen. Das funktioniert nicht. Erst wenn ich mit Rudi einig werde, dann hat Markus eine Chance, einen anderen Herrn zu bekommen. Und genau das ist hier geschehen. Jesus Christus hat mit dem Teufel verhandelt und hat diesen Preis bezahlt. Und das ist keine Million. Sondern Markus wurde mit dem kostbaren Blut des Christus als ein makelloses und unbefleckbares Lammes befreit. Losgekauft. Und so viele sitzen heute Morgen unter ihnen, denen das genauso geschehen ist. Sie sind losgekauft, befreit, bezahlt durch das Blut Jesus Christus. Das viel, viel, viel mehr, da gibt es keine Potenzen überhaupt, die uns das deutlich machen möchte, wie wertvoll der Markus ist. Und ihr habt das auch, ihr dürft das auch erleben. Und wenn ich das jetzt lese, ihr seid kostbar erkauft, dann ist doch da jetzt etwas, was hier noch mehr beginnt zu strahlen. Die Schatzkiste wird immer heller, die beginnt immer heller zu strahlen. Und das will der Petrus dieser Gemeinde deutlich machen. Ihr seid kostbar erkauft und aus diesem Schatz heraus, aus diesem Wissen, den Schatz habe ich in meinem Herzen. Dieser Schatz ist in meinem Besitz. Deshalb, wie lebt es sich denn eigentlich, wenn man reich ist? Rudi, würdest du dir Gedanken machen ums Essen morgen? Du würdest sagen, ja komm, ich lass mal auffahren. Ja? Machen wir uns dann Sorgen morgen um die Arbeit? Im Vergleich zu diesem Schatz, den wir haben, haben wir dann morgen Ängste, dass wir dann, wir haben doch eine ganz andere Position. Da regen wir uns im Geschäft auf um so einen Arbeitskollegen, den wir am liebsten auf den Mond schießen können, der uns ständig zuwiderlebt. Wie lebt es sich, wenn ich weiß, ich bin reich und habe eine Hoffnung? Wir sagen, was ist denn das für einer? Brauche ich denn überhaupt? Muss ich mich denn aufregen? Merkt ihr, es lebt sich doch viel entspannter, wenn ich weiß, was ich habe. Ich brauche mich doch nicht ärgern wegen irgendeinem Knallfrosch, der meint immer wieder, muss mein Leben mit seinem mit kleinen Ding, seiner kleinen Sicht seines Lebens mir zur Hölle zu machen. Christus war zuvor ersehen, denn da heißt es nicht, oh, hat da Christus einen Fehler gemacht? Oder ist es Gott irgendwie aus dem Ruder gelaufen? Nein, Gott hat sich schon viel, viel früher Gedanken gemacht, wie er dieses Problem lösen könnte. Für ihn war es kein Problem, weil er wusste, dass er derjenige ist, der dieses Problem schon gelöst hat. Erinnern wir uns, Gott hat sich am siebten Tag zurückgezogen von all seinen Werken. Da ist es schon festgelegt gewesen, wie das läuft. Christus wurde aber offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Christus wurde offenbar gemacht um euretwillen. Ihr, die ihr heute Morgen hier sitzt, um euretwillen ist das alles passiert. Christus, der durch die Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit, oder Gott, der ihm auf den Toten auferweckt, ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seid. Wenn ihr dieses Wort lest, wenn ihr diese Verse lest, dann dient es eigentlich nur dazu, euch aufzuerbauen und euch euer Glaube, der durch die Probe gestellt wird, zu eurer Hoffnung auf Gott auszurichten. Ich habe noch einen dritten Punkt, will ein bisschen gucken, dass ich zügiger durchkomme. Ihr seid wiedergeboren, um zu lieben. Was hat Gott aus euch gemacht? Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus eurem reinen Herzen und aus reinem Herzen. Das ist der Fortgang. Weil ihr nun heilig seid und heilig leben sollt, bedenkt die Reihenfolge, weil ihr teuer erkauft seid, sind auch eure Seelen im Gehorsam, weil ihr auch dieser Wahrheit gefolgt seid, weil ihr dieser Wahrheit Jesus Christus gefolgt seid, seid ihr auch gereinigt zu ungeheuchelter Bruderliebe. Was ist Heucheln? Was meint ihr? Was ist ein geheuchelte Bruderliebe? Kann es dieses Wort geben, geheuchelte Bruderliebe? Schon allein das Wort ist, sag jetzt mal schräg, passt ja nicht zusammen. Ich kann nicht ungeheuchelt oder geheuchelt den Bruder lieben. Dann ist es keine Liebe. Wenn ich geheuchelt den Bruder liebe, dann mache ich dem Bruder etwas vor, was nicht ist. Aber hier steht, wir sind gereinigt zu einer ungeheuchelten Bruderliebe. Wir sollen voreinander sein, ungeheuchelt. Etwas, dem wir dem anderen nichts vormachen. Eine Liebe zu zeigen, wo der andere merkt, der ist echt. Da bin ich sicher, der macht mir nichts vor. So liebt einander beharrlich, da liegt ein bisschen mehr mit Beharrung drin, also mit andauernd. Also ich will das, was ich heute mir als Hoffnung jetzt gehört habe, das will ich umsetzen in einer, nicht nur heute am Sonntag nach dem Kaffee, da tue ich dann mit Zähneknirschen meinem Bruder so den Kaffee einschenken und weiß doch innerlich, das ist so ein Arsch. Eben diese Heuchelei, das sollen wir nicht an den Tag legen. Macht's so, wie ihr seid. Macht Gott nichts vor, er sieht es ja sowieso. Sei, wie du bist, in einer offenen Art und nicht in einer geheuchelten Bruderliebe zueinander. Aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus dem vergänglichen, sondern aus dem unvergänglichen Samen. Wie? Durch das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Durch das Wort Gottes seid ihr wiedergeboren. Wir alle haben Christus nicht gesehen. Vielleicht die ersten Christen, die Jünger haben Jesus gesehen, die ersten Apostel, die haben Jesus Christus gesehen. Aber alles, was kommt, wo wir unsere Hoffnung drauf setzen, ist aus dem Wort Gottes, aus der Bibel herausgekommen. aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort heraus. Und deswegen ist es uns auch wichtig, diesen ersten Petrusbrief so weiterzugeben. Das Wort Gottes sprechen zu lassen und uns Menschen, mich einschließlich, zurückzunehmen. Das Wort Gottes spricht, nicht ich. Das Wort Gottes hat lebendige Kraft. Das Wort Gottes kann Menschen ändern durch den Heiligen Geist. Wir sind wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch, und das wissen wir selber, ist wie Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen wird alles vergehen. Wie eine Blume, die vertrocknet auf dem Feld. Wir haben schon jetzt noch genügend Blumen oder irgendwelche Sträucher zu sehen im neuen Jahr, die noch aus der Vergangenheit sind, die abgetrocknet sind, die tot sind. Das Gras ist verdorrt und seine Blume ist abgefallen, aber das ewige Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort wird uns auch in Zukunft verändern. Und das ist diese gute Nachricht, die wir hören und die ich heute euch gerne weitergegeben habe. Eben dieses Wort, das diese Kraft hat, habe ich in diesem Bild gefunden. Das Bild war für mich sehr eindrücklich. In dem Maß, wie ich mich dem Wort Gottes aussetze, wie ich mich diesem lebendigen Wort Gottes aussetze, wird aus diesem lebendigen Wort, aus der Bibel heraus, wird es mich in den Arm nehmen. Wird es mich in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Jesu Christi hineinziehen. Das hat mir so gefallen. Und das wünsche ich euch. Und eben dieses Suchen dieser Gemeinschaft, dieses Lesen im Wort Gottes mit der inneren Einstellung, das Bild, das will ich erleben. Das will ich heute erleben, heute Morgen, wenn ich in der Bibel lese, bevor ich in diesen Tag hineingehe, möchte ich das erleben. Das wünsche ich euch. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen und das erste Wort nicht ermutigen zu einem neuen Leben, sondern ich hoffe, ihr seid jetzt ermutigt zu einem neuen Leben, zu einem heiligen Leben. Nicht aus Zwang, behaltet euch immer wieder vor, diesen Stuhl und die Nadel. Das ist nicht unser Thron. Unser Thron ist ein anderer, wesentlich angenehmer. Markus kann es euch bestätigen. Fragt nach dem Gottesdienst, wie es war. Ihr seid heilig erstens. Seid heilig, denn ich bin heilig. Zweitens, ihr seid kostbar erkauft. Und zum Dritten, ihr seid wiedergeboren, um zu lieben. Amen.